Ein Drittel der Frauen spürt die Wechseljahre so gut wie nicht. Ein weiteres Drittel so lala und ein Drittel spürt es wirklich ganz, ganz schlimm. Liebe Monika, zu welchem Drittel hast du gehört oder gehörst du?
Zum dritten natürlich. Mit voller Wucht und mit alles und scharf, kann ich sagen. Ja, ich habe alles ausgefasst, was man so lesen kann an Gelenkschmerzen, Psycho-Wahnsinn, zugenommen habe ich, Wallungen ohne Ende, also alles.
Und während all dieser Symptome bist du live auf der Bühne gestanden, hast du deine Karriere weiterverfolgt, hast du deinen Sohn weitererzogen. Wie wir Frauen das halt so tun, da haben wir was zu besprechen.
Da haben wir sehr viel zu besprechen, weil ich bin ja auch, das hat mich ja getroffen, wirklich wie eine Wand, weil ich habe dann auch gemacht, okay, das ist das jetzt. Ich dachte am Anfang, ich habe Rheuma, weil ich überhaupt nicht aufstehen konnte in der Früh. Und dann, ja, dann geht man auf die Bühne und du singst einen hohen Ton und dann kommt eine Wallung, hurra. Also das ist wirklich nicht lustig, es ist unangenehm, es ist schockierend, also Brain Fog noch dazu, Texte plötzlich, Wortfindungsstörungen, das ist alles nicht witzig auf der Bühne, das muss ich echt sagen.
Nein, das ist nicht witzig. Ja.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender.
Einen wunderschönen guten Abend hier in der Wiener Kulisse zum dritten Mal von wegen Pause live. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Einige Männer habe ich auch gesehen, das finde ich immer besonders schön, denn die Wechseljahre, die gehen uns ja alle was an. Und besonders Hallo auch an alle, die diesen Ausgabe wieder streamen. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder schönen Nachmittag, wann immer ihr das tut. Das Herrliche am Podcast ist ja, die kann man ja dann einfach nehmen, wann sie sind, mit denen spazieren gehen. Wir sollen uns ja mehr bewegen, über das reden wir dann vielleicht auch gleich noch ein bisschen oder was auch immer. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und heute eine Special Edition. Und das heißt, wir spielen nach diesem Podcast dann auch eine kleine Podiumsdiskussion. Die sage ich dann aber nachher nochmal an, mit wem das aller ist. Jetzt freue ich mich wahnsinnig, die Frau mir gegenüber zu haben, deren Stimme ihr schon gehört habt. Ich habe dich noch gar nicht wirklich vorgestellt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon geahnt, wer mir heute gegenüber sitzt. Monika Ballwein, wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sind heute am 20. April. Gestreamt wird das ein bisschen später, aber da sind wir dann noch näher am Song Contest. Du bringst schon dieses Song Contest-Feeling auch ein bisschen mit, aber was du am Anfang gesagt hast, das war recht heftig. Dich haben die Wechseljahre wirklich arg getroffen und du hast das gemacht, was du die ganze Zeit tust. Du bist eine extrem erfolgreiche Sängerin. Wir kennen dich aus dem ORF, aus allen möglichen Formaten. Ich habe es hier vorher in der Kulisse vorher schon gesagt, ohne dich gäbe es nicht Conchita, wahrscheinlich nicht diesen erfolgreichen Song Contest und den nächsten erfolgreichen Song Contest, wobei da hast du ja auch gecoacht und du bist ja jetzt auch schon wieder im Einsatz. Und das hast du alles gemacht, während es dir eigentlich gar nicht so besonders gut ging und das noch live.
Ja, das hat ja länger gedauert und bis ich da erstens einmal mich auch damit auseinandergesetzt habe, so wirklich mich, also damit ich auch was nehmen kann oder was mache ich damit jetzt, gibt es Informationen, das war ja auch nicht so leicht und währenddessen muss ich auch noch arbeiten. Ich weiß noch, da bin ich im Studio gestanden, wir haben auch Videos gemacht und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt diese Wallung und ich habe geschwitzt und es war so mühsam und wer erklärt das den jungen Kameramenschen dann? Es ist einfach, also man fühlt sich überhaupt nicht wohl und es ist unangenehm und da dann rauszugehen, also das war schon eine harte Zeit für mich, das einfach durchzustehen.
Ich finde es nur so großartig, wenn Frauen wie du dann darüber erzählen, also ich kenne die Wallungen, ich singe nicht live, aber ich habe live moderiert, die ZIP und so, da hatte ich das auch und damals war es eben auch Oprah Winfrey oder Michelle Obama, die davon, also die hat dann erzählt, im Weißen Haus hat sie das so getroffen. Das hat mich damals getröstet, als ich mir gedacht habe, die steht dort mit der Spitze der Welt und schwitzt. Ich schwitze halt nur in dem ZIP-Studio, ist ja wurscht. Ja? Aber so ein bisschen, so meine ich es nicht, aber ein bisschen natürlich auch andere zu ermutigen. Deshalb habe ich dich auch eingeladen, deshalb spreche ich auch mit Frauen wie dir. Und um an die Wurzel vielleicht zu gehen, erinnerst du dich noch, wie das wirklich angefangen hat? Was war das erste Ding, wo du dir gedacht hast, hups, da kommt jetzt was?
Also ich glaube, es war so, es ist alles schleichend gekommen, aber zugleich. Also das erste war so Schlafstörungen und das war für mich das kannte ich überhaupt nicht, weil mich hat man hingesetzt und hat gesagt, okay, du kannst jetzt 10 Minuten schlafen, zack, ich hatte Powernap war für mich einfach ganz einfach zu machen und das war plötzlich nicht mehr möglich, also in der Nacht, ich dachte, das gibt's ja nicht. Jetzt schaue ich um 3 Uhr früh auf die Uhr, was ist passiert? Und ich schlafe so schon nicht so viel. Also mit 6 Stunden oder so bin ich maximal eigentlich immer unterwegs, weil das immer alles lange dauert. Und als wenn man ein Schulkind hat, stehe ich ja da trotzdem um 6.30 Uhr, auch wenn ich nach dem Konzert erst um 2 Uhr ins Bett gehe. Und dann konnte ich da auch nicht schlafen. Und das ist eine Peinigung, man weiß das. Also nicht schlafen können ist eine Folter. Und dann dachte ich, das ist komisch, das kenne ich nicht. Und so bin ich dann kommen die Gelenkschmerzen dazu. Und plötzlich war die erste Wahl. Und dann dachte ich, okay, danke. Jetzt habe ich alles mal in jede Schublade. Gedacht
hast, okay, das sind die Wechseljahre.
Genau, in die Schublade gegriffen, die es da gegeben hat. Und vor allem, ich habe auch gleich wahnsinnig zugenommen. Also ich bin mir so vorgekommen, die Kleider ohne Ende, die mir nicht mehr gepasst haben. Und das war für mich, das ist so frustrierend. Dann stehst du auf der Bühne und es kommen dann irgendwie Fotos ins Netz, die natürlich nicht super ausschauen. Und man kennt das. Und ich bin da echt immer sehr... Also sehr, sehr hart zu mir auch, was das betrifft. Und dann sehe ich das und ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nichts machen. Ich habe immer gedacht, wer hat jetzt diesen Joystick in der Hand und ich kann nichts tun. Ich habe wirklich dann auch gerade was mein Zunehmen, dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich gar nichts gegessen. Dann habe ich die Ernährung sowieso schon komplett umgestellt, dann habe ich keinen Zucker mehr gegessen. Und das ist ja in meinem Alltag dann auch total frustrierend. Ich kann mich da ja nirgends zurückziehen. Ich bin immer öffentlich, ich bin immer auf der Bühne, ich bin immer in irgendeiner Kamera. Das war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich habe mir dann aber auch Hilfe geholt. Ja.
Das ist für jede Frau furchtbar und anstrengend. Aber wenn man das beruflich genau. Dann auch noch so braucht, und du hast gerade angesprochen, du arbeitest ja in der Show, im Showbusiness. Also du zwängst dich dann ja auch in die unglaublichsten Roben und musst da erscheinen. Das ist aber auch, was die Menschen von dir erwarten. Und wenn man sich genau. Da so unwohl fühlt, wie hast du das dann überwunden oder hast du dann wirklich gedacht, Augen zu und durch?
Naja, ich habe mir gedacht, okay, überwunden habe ich es ehrlich gesagt gar nicht, sondern ich habe es dann akzeptiert und mir gedacht, okay, es muss irgendwas geben. Ja, ich kenne ja andere Frauen auch, die älter sind, und ich habe dann halt gefragt und mich natürlich auch wieder erkundigt und informiert. Was gibt es, was kann ich machen, gibt es da Lösungen, wie kann es mir besser gehen, weil ich muss arbeiten und so kann ich nicht arbeiten. So bin ich nur erschöpft und auch frustriert und war wirklich depressiv. Und das war mir dann auch wichtig, dass ich, weil ich habe dann andere Freundinnen auch gefragt und die sagen, naja, wir stehen jetzt nicht alle auf der Bühne. Natürlich, da kannst du dich vielleicht ein bisschen zurückziehen, was nicht leichter ist deswegen, aber immer in der Öffentlichkeit zu stehen, ist dann auch schwieriger. Und da habe ich halt versucht, mir ganz viele Informationen zu holen und meine Ärztin befragt.
Wie leicht war das damals, die Informationen zu bekommen?
Nicht leicht, überhaupt nicht leicht. Und das war lustig, weil ich mit der Janina eigentlich da quasi angefangen habe. Und da war auch gerade mein Anfang auch. Und man dachte, das ist spannend, das trifft sich gerade ganz gut. Ich dock da gleich mal an.
Janina hat mit dir gemeinsam, du hast eine Geschichte geschrieben über deinen Wechsel auf der großartigen Plattform Wechselweise.net, die da wirklich ja Pionierinnen waren, muss man sagen, zu diesem Thema. Weil ich kann mich erinnern, dass das bei mir begonnen hat, das sind jetzt 10 Jahre oder ein bisschen länger, da war es wirklich Ebbe noch mit Informationen suchen. Plus, ich denke jetzt manchmal darüber nach und ich denke mir, warum hast du so lange auch gelitten? Weil ich habe es mir auch recht lange gemacht, irgendwie... Aber meine Tochter war damals 13, 14, 15, der Job war voll. Ich habe gar nicht die Zeit gehabt, so über mich selbst nachzudenken. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ein Punkt, dass man die Kapazität haben muss, überhaupt selber zu schauen, was ist mit mir los. Das haben ja viele Frauen in dieser Lebensphase gar nicht.
Stimmt, das habe ich ja auch lange nicht gedacht, weil man dachte, naja, schlecht schlafen, jetzt bin ich ein bisschen depressiv. Es ist auch... Da waren auch Lebensumstände, die mir zu schaffen gemacht haben, Trennung, und da war Corona und so, und das war alles geballt, und dann habe ich das natürlich auch ein bisschen auf das geschoben, muss ich gestehen, und nicht unbedingt auf irgendwelche Wechselbeschwerden. Und als da das drauf zu kommen und dann erst mit meiner Gynäkologin zu reden, sagt, naja, schau nochmal nach, Hormonstatus und so weiter, könnte schon sein. Und diese könnte sein, hallo? Also, was muss ich nehmen, habe ich dann gesagt, was muss ich nehmen, weil das so kann ich nicht arbeiten, so möchte ich nicht arbeiten und so funktioniere ich auch nicht. Ja, das ist, für mich war wirklich, psychisch war ich das sehr, sehr, sehr angeschlagen.
Das heißt, du hast aber gleich die Entscheidung für dich getroffen, okay, wenn es da was gibt, nämlich zum Beispiel Hormone zu ersetzen, dann tue ich das. Warst du auch von dieser Diskussion, die ja gerade um die Zeit schon noch recht virulent war, auch einfach, Achtung, Achtung, das kann sein, dass das Brustkrebs fördert oder was auch immer, hat dich das beeindruckt oder ist es dir so schlecht gegangen, dass du hauptsächlich irgendwas wolltest, damit du wieder existieren kannst?
Ich habe natürlich auch davon gehört. Ich war auch beim Dr. Huber und auch bei, meine Gynäkologin ist auch quasi eine, sag mal, Schülerin oder so von ihm. Und ich habe gesagt, mir ist es egal, so kann ich nicht weiterarbeiten. Und das, also das macht, das Leben macht keinen Spaß. Ich habe in der Früh wirklich lange gebraucht. Meine Gelenke haben mir wehgetan, aber ich dachte, das gibt es nicht. So kann ich nicht arbeiten. Also ich werde auf jeden Fall was nehmen. Und das Brustkrebsrisiko nehme ich jetzt mal in Kauf, weil so möchte ich es auch nicht haben. Und wenn ich dann jetzt, weiß ich nicht, 5 Jahre weniger lebe, ja, dann soll es sein. Aber ich glaube eigentlich, ganz ehrlich, nachdem die Studien eh alle widerlegt worden sind, ich habe da meiner Intuition und meinem Bauchgefühl dann schon vertraut und mir gedacht, nein, das wird passen für mich, das wird gut sein.
Aber ich glaube, du sprichst dir wirklich etwas an, dass wenn man das so massiv spürt wie du, ich glaube, bei mir war es ein bisschen ähnlich, vielleicht nicht ganz so, aber auch, ich war auch irgendwann auf dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ist vielleicht ungesund, aber so lebe ich nicht mehr weiter, gerade wenn es psychisch auch hart wird oder so. Das zeigt einfach, wenn es Frauen wirklich trifft, dann ist das wirklich eine massive Geschichte und dann versteht man auch, dass es Frauen gibt, die dann möglicherweise mit der Arbeit aufhören oder es einfach auch nicht mehr hinkriegen, denen aber geholfen werden könnte. Es gibt ja auch andere Methoden, wenn jemand keine Hormonersatztherapie nehmen will. Aber es gab einfach zu der Zeit so wahnsinnig wenig Verständnis und Information.
Voll. Also ich habe auch lange versucht und gegoogelt und geschaut. Und ich war, glaube ich, auch dann bei 4 oder 5 Ärzten, und die sich mit Hormonen und sonstigen Wechseljahren überhaupt auskennen. Da hat sie mir nur geheißen, naja, das ist jetzt mal rausgekommen, aber da weiß man jetzt auch nicht so viel. Und einige haben wirklich gesagt, ja, du hast sicher Rheuma. Sie von heute auf morgen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wurde einfach auch nicht gut informiert. Ich habe sicher 1,5 Jahre gebraucht, bis ich irgendwie auch ein bisschen was gefunden habe. Aha, das trifft zu, weil ich habe, wie gesagt, meine Depressionsphasen gar nicht dem zugeschrieben. Das wusste ich einfach gar nicht, bis ich da alles drüber gelesen habe. Aber dann auch erst nicht am ersten Teil, sondern erst nach vielen anderen Beispielen oder zu Tode gegoogelt, bis man irgendwas findet, aha, das ist auch da drinnen.
Also ich glaube, das ist wahnsinnig typisch, auch gerade für diese Zeit, in der das Frauen wie uns so getroffen hat. Und es ist doch eigentlich wahnsinnig erschreckend, also mich empört das ja eigentlich, reg mich ja wahnsinnig unbedingt darüber auf, dass wir nicht die Chance hatten, da einfach besser an Informationen zu kommen, weil man kann ja etwas tun. Also ich werde jetzt manchmal auch, ich bin ja absolut alles andere als eine Ärztin, aber halt eine Journalistin, die sich sehr damit beschäftigt, als Expertin dann auf Podien eingeladen oder so. Und ich war unlängst mal auf so einem Podium und da saß eine Ärztin neben mir, die dann gesagt hat, ich habe Medizin studiert, aber wie das bei mir begonnen hat, ich habe nicht gewusst, was mein Körper macht, weil im Medizinstudium kommen die Wechseljahre de facto nicht vor.
Genau.
Und das macht einen schon zornig. Ich meine, wir sind mehr als die Hälfte der Menschheit und darüber wird einfach nicht gelehrt.
Ja, wie kam, also ich war dann auch so empört darüber und dachte, wie kommt man auf die Idee, das nicht behandeln zu können? Das weiß man doch, also sollte man doch wissen. Ich war auch sehr empört, bis Women on Fire, glaube ich, gibt es da dieses Buch von der. Das ist doch echt ein Irrsinn, dass man das nicht behandelt und noch immer noch so in den Kinderschuhen steckt und sagt, naja, das tut man ein bisschen ab. Ich finde, das ist einfach eine wichtige Lebensphase. Wir werden immer älter. Wir müssen diese Lebensphase einfach auch gut handeln können. Und ich möchte genauso funktionieren. Ich möchte hoffentlich mit 80 auch noch auf der Bühne stehen und mir das normale Wehwehchen haben, aber nicht mit solchen Dingen, wo ich mir denke, das bin nicht mehr ich oder wie auch immer. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte immer klar sein und selber entscheiden können, was mit meinem Körper und so weiter passiert. Das möchte ich weiterhin machen. Ja.
Das wirst du auch ganz sicher machen, weil inzwischen gibt es ja wirklich so ein bisschen ein kleines Movement von Frauen, die da aufschreien. Ich glaube, es ist immer noch relativ in einer kleinen Blase, da ist immer noch sehr viel zu tun, aber es gibt eben Frauen, die sagen, Achtung, Achtung, das ist einfach wirklich eine Frage der Gleichberechtigung. Ja? Es ist ein Handicap, wir können ja nichts dafür. Also wir suchen uns das ja nicht aus.
Genau.
Das kommt
genau.
Oder es kommt nicht. Ja?
Genau.
Du hast noch ein ganz großes Spezifikum. Ich habe hier mal in dem Podcast mit Angelika Kirchschlager auch gesprochen, der Opernsängerin. Und da haben wir uns natürlich auch über das Thema Stimme unterhalten. Stimme ist ein wahnsinnig sensitives Mittel, auch wenn Hormonschwankungen sind. Deshalb die Frage an dich, hast du dann je Sorge gehabt, dass das mit deiner Stimme auch was macht?
Bis zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, habe ich mich nicht darum gekümmert. Und ich habe mit meiner HNO-Ärztin auch einmal darüber gesprochen. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall, also gibt es auch noch nicht so viele Studien darüber, weil sich da auch niemand darüber gefragt hat. Jeder in der Klassiker sagt, ach, die ist jetzt alt und jetzt hat sie die Höhe nicht mehr und dann singt sie halt irgendwie wieder die, weiß ich nicht, die Altstimmen. So, oder sie kann nicht mehr schwingen, die Stimmlippen. Und das hat natürlich auch mit einer Schleimproduktion zu tun und da möchte ich mich auch ein bisschen auseinandersetzen und mal vielleicht mit einer, also nicht nur vielleicht, sondern mit einer HNO-Spezialistin da auch ein bisschen Forschung und ein bisschen schauen, was hat das damit zu tun? Was ist hormonell? Ich merke es jetzt noch nicht. Ich merke nur, dass sich die Stimmfarben ein bisschen ändern. Ob das jetzt, ich glaube schon, dass es mit dem Wechsel zu tun hat. Ob sich die Höhen ändern, bisweilen merke ich es noch nicht, aber es könnte schon sein. Und da möchte ich wissen, ob das mit der Stimmelastizität, also mit der Spannung zu tun hat, weil es ist ja das, wenn wir höher singen, spannt sich ja die Stimmlippe. Das heißt, ob das vielleicht diese Elastizität dann einfach nicht mehr so da ist, eben durch eine Schleimproduktion oder eben nicht. Und das würde ich dann gerne auch ein bisschen untersuchen und mein eigener Proband sein.
Häng da was an, das ist ganz wichtig.
Ja, das mache ich auf jeden
Fall.
Weil
Singen auch auf dem Niveau, wie du das tust, das ist ja ein bisschen wie Spitzensport. Und Spitzensportlerinnen, die müssen auch schauen, wie ihr Körper damit mitmacht. Das heißt, macht dir das manchmal Gedanken, jetzt abgesehen auch von den Wechseljahren oder überhaupt so? Also ich weiß, ich bin jemand, der relativ leider schnell Verkühlungen aufschnappt und dann manchmal schon krächzend auf Sendung gesessen bin, weil es einfach nicht mehr ging. Ich brauche ganz anders, aber für das, was ich spreche, also arbeite auch meine Stimme. Wenn man aber so die Stimme so richtig braucht wie du, hat man dann Sorge oder kümmerst du dich auch besonders um deine Stimme?
Ich kümmere mich besonders um meinen Körper. Nicht nur explizit um die Stimme, aber ich sorge immer vor. Also ich habe das Glück, bisweilen nicht immer, also nicht sehr viel krank zu sein. Ob das jetzt genetisch bedingt ist, bei uns ist es immer so, wir werden nicht krank. Das ist ein bisschen eine mentale Einstellung. Kann ich mir nicht leisten, wäre ich nicht krank. Aber stimmt natürlich nicht ganz. Ich bin schon oft mal krank geworden. Aber ich habe, ja, wenn es dann wirklich passiert und ich bin ein bisschen heiser, ich habe ein bisschen so Emergency Aid und Emergency Paket habe ich schon immer mit. Aber ich kümmere mich schon drum. Gewisse Tees zu trinken. Ich habe jetzt auch wieder eine befeuchtende Lutschtablette genommen oder so. Ich inhaliere, wenn ich viel singen muss. Jetzt bin ich wirklich jeden Tag auf der Bühne. Wichtig ist gut schlafen. Und wenn das natürlich fehlt, das geht sofort auf die Stimme bei mir, definitiv. Gut ruhen und eine gewisse Technik immer auszuüben. Wenn wirklich ich ein bisschen angeschlagen bin, dann muss ich mit der Technik ein bisschen mehr arbeiten. Ich sage immer, da habe ich wie ein Gipsverband.
Schonender ein bisschen.
Ja, schonender und die Technik muss ein bisschen mehr greifen. Ja, das muss man noch genauer arbeiten, dass man die Stimme nicht überbeansprucht.
Du bist ja Vocal Coach, du kennst dich auch theoretisch wahnsinnig gut aus. Einfach Stimme, ich finde der Stimme was wahnsinnig Faszinierendes und Großartiges.
Ich auch.
Und wahnsinnig Schönes natürlich auch. Und denke mir, es muss ein super Gefühl sein, wenn man so eine Stimme hat und so singen kann, wie du das auch machst. Also großartige Geschichte. Ich würde gerne mit dir über das Singen auch reden, aber da müssen wir einen anderen Podcast nehmen. Bleiben wir wieder. Kommen wir zur Sache. Du bist Mama eines Sohnes, der jetzt 17, 18,
18 ist.
18 ist.
Ja.
Und das ist natürlich die allerschönste Kombination. Ich hatte die auch zu Hause, Wechseljahre und Pubertät. Wie hast du das mit deinem Sohn gemacht?
Ja, wir hatten mal so kurz, also wir krachen schon auch zusammen, sind auch gut zusammengekracht. Und wenn es dann wirklich einmal so hart war, hat er mal was gesagt, sagt der Mama, ich bin in der Pubertät, du im Wechsel, wir beide sind hormongeschädigt. Und das ist wirklich so, fand ich sehr süß, dass er das auch so gesehen hat. Ja, du, das müssen wir jetzt so nehmen. Aber wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt. Er war nicht sehr schwierig. Und ich finde, sage ich ihm jetzt noch, ich mag manchmal mit dir auch gerne streiten. Auch eine gute Streitkultur ist, muss man aushalten. Das musst du genauso aushalten wie ich, wenn du mal irgendwie wieder nicht so gut drauf bist oder die Türen mal knallen. Ja. Und ich finde, dass dieses Überbehütete oder das einfach mal auch so Grenzen zu setzen, finde ich ganz gut. Und das gebe ich ihm auch so weiter. Ja, und bei ihm eigentlich auch so.
Das heißt, du hast aber das durchaus auch thematisiert mit den Wechseln. Das heißt, du hast einen jungen Mann zu Hause, der wird mal so verständnisvoll sein später mit deiner Partnerin, ganz, ganz später, wenn mal die Wechseljahre kommen, weil das kennt er noch von der Mama.
Das kennt er noch von der Mama, ja. Ich habe ihm zwar jetzt nicht explizit gesagt, was es jetzt alles mit mir gemacht hat. Da fand ich, war er dann einfach noch, sag ich, doch zu jung, dass ich mir jetzt alles sage, was mir alles wehtut oder wie mein Brain Fog jetzt ist. Aber er hat dann gesagt, dein zweiter Vorname ist sowieso schon, wo ist mein weil ich ständig was gesucht habe. Wo ist mein Schlüssel, wo ist mein? Ja, ich weiß schon. Sage ich, ja, das ist hormonell bedingt und du merkst es jetzt in der anderen Richtung. Also so ist es, wenn jemand mal kurz das Gehirn so macht. So haben wir das beide. Und ich glaube, das Verständnis hat er definitiv hier.
Ja. Das ist großartig, weil du das schon ein, zwei Mal jetzt angesprochen hast. Natürlich Menonebel, Brain Fog, wie immer wir das auch nennen, Wortfindungsstörungen, kennen wahrscheinlich viele auch mal, aber auf der Bühne. Und wenn du siehst, ist das je passiert in live oder war dann die Anspannung trotzdem so groß, dass das nicht passiert in einer Live-Situation?
Das passiert ständig.
Aber wir merken das nicht.
Das glaube ich, weiß ich nicht, ob man das merkt. Also ich versuche halt dann irgendwie ein anderes Wort zu finden. Also bei Texten im Englischen kann man sich noch schneller darüber retten als mit deutschsprachigen Sachen. Aber das Spannende ist, ich merke es gerade, dass es so ein kurzes, also es ist wie so ein Mini-Mini-Mini-Blackout ist. Und das ist dermaßen, also unangenehm, weil man dann, diesen Text habe ich 28.000 Mal schon gesungen, warum ist der jetzt nicht da? Und dann denke ich mir, mach dir keine Sorgen, es wird, wenn diese Strophe kommt, wird der dann kommen. Okay, war bisweilen immer der Fall und dann war es einmal nicht ganz und man dachte, na super, das Vertrauen ist jetzt auch nicht mehr da. Aber ich, wie gesagt, ich versuche mich da immer zu konzentrieren drauf. Also ich weiß, dass es gibt und dass es passieren wird und dass es auch passiert, aber sich da drauf zu konzentrieren, das ist ein bisschen mein Gehirntraining.
Ja, und ich finde, also ich kenne das auch, dass mir manchmal auch bei einer Moderation kurz irgendwas genau. Nicht einfällt. Ja, die dir zuhören, die kennen das auch. Also insofern, ja, wenn es ganz schlimm ist, muss man es halt thematisieren und wenn nicht, schummelt man sich irgendwie drüber.
Ja, kann man auch
aber
sagen.
Aber es ist live natürlich unangenehmer, als wenn man das in einer anderen Situation hat. Das muss man schon dazu
absolut.
Sagen. Weil Livearbeit und du trittst dauernd live auf, ist natürlich schon eine ganz besonders herausfordernde und auch fordernde und anstrengende Geschichte. Und du machst so wahnsinnig viel unterschiedliche Dinge. Über alles werden wir nicht reden können. Aber über eins möchte ich schon natürlich reden. Dein Sohn ist schon vorgekommen und du hast ein unglaublich emotionales Lied, einen emotionalen Song für ihn geschrieben, vor kurzem veröffentlicht.
Im Jänner, ja genau.
Weil es trifft auch das Thema, diese Zeit, Lebensmitte, Kinderflüge werden lassen, all das thematisierst du ja auch. Da erzähl ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass du das sowas Persönliches auch in einen Song von dir packst?
Ich glaube, es ist schwierig mit Pubertierenden so ehrlich zu reden oder so Herzens, so wie ich, wir sind beide so sehr sensibel, aber also, wenn er dann so da sitzt, denke ich mir, was soll ich ihm jetzt sagen? Mein Gott, ich habe dich ja so lieb. Ja, das wissen wir eh. Aber ich bin dein Rückenwind und dein Zuhause. Na, das will man jetzt nicht gerade hören. Aber es ist schön, wenn man das in einen Song packen kann. Ich glaube, dass ich da einfach noch mehr das Gefühl und das Echte verpacken kann. Also das ist halt irgendwie besser meine Sprache. Und da es auch seine Sprache sein wird und er ist auch musisch und wird Musiker werden, ich glaube, deswegen war das für mich so wichtig, dass ich das in einem Song gut verpacke, was ich jetzt so empfinde oder wie ich das so sehe und wie das halt so war und wie ich dieses Stück weit auch Damoklesschwert, das ist dieses schlechte Gewissen zu haben, oftmals am Abend nicht da gewesen zu sein, weil das kam dann natürlich in ein, zwei Streitgesprächen schon, du warst ja nicht da. Und es ist so, ja, stich nur rein und dreh mal um ins Herz.
Aber das ist ja immer am Wochenende, das sind die Sätze, die ich gehört habe.
Ich habe die ganze Woche durch, weil meine Konzerte sind halt am Abend. Das heißt, schlafen gehen gemeinsam war halt ja nicht immer so der Fall. Ja. Und das ist das, was er mir dann manchmal irgendwie quasi reingepfeffert hat, weil er gewusst hat, da treffe ich sie total und das möchte ich automatisch machen. Und das weiß ich eh und ich habe mir das gesagt, ja, es tut mir wirklich leid und es war halt so, aber ich mache nichts ins Fleiß, also ich hätte nichts gemacht, das dir schadet, sondern das ist halt auch mein Beruf und er sieht das ja jetzt auch so. Und wie gesagt, ich wollte das einfach nochmal abrunden und meine Gedanken, die ich da so gehabt habe, weil ich dann eben gemerkt habe, okay, jetzt wird er mit Freundin und so, jetzt wird das dann, na, fahren wir doch auf Urlaub, weiß ich noch nicht. Und sie, oh no. Und ich so, ich wollte dem Ganzen so einen schönen Abschluss geben, weil er hat mir mal zum Muttertag eine wunderschöne Karte geschrieben, weil ich dachte, ja, haben wir einen guten Bezug zueinander oder nicht? Und er hat gesagt, ich habe mir immer einen Freund gewünscht, der mit mir so die Musik teilt. Und er hat aber dann gesagt, na, eigentlich braucht er das nicht, weil er hat mir mich. Und das ist, ja, das ist so schön, wenn man dachte, okay, mache ich mir keine Sorgen, das passt schon und wir haben einen guten Draht zueinander. Und deswegen, dieses Lied war so für mich ein Abschluss zum 18. Geburtstag. Jetzt ist so, er hat auch plötzlich eine andere Frisur, er ist jetzt einfach, er wird erwachsen und maturer und das ist dieses Loslassen für mich schwieriger und ich verpack's lieber in einen, ja, gesungenen Text, da kann ich mich besser ausdrücken.
Es ist ein sehr, sehr schönes Lied. Ich habe das Gefühl, wenn man ein Kind bekommt, dann kriegt man irgendwas mit, man weint zu schnell. Also ich bin jemand, der weint ganz wenig, aber beim ersten Flötenkonzert, obwohl es grauenhaft, habe ich auch geweint und was auch immer, immer. Jetzt ist, man weint. Ja. Mhm. Und wie ich dein Lied gehört habe, da habe ich auch gleich Tränen in den Augen gehabt und ich habe ein, zwei Mal mit meiner Tochter was moderiert gemeinsam und dann musste ich diesen Satz sagen, meine Tochter Anna, und den habe ich, glaube ich, 100 Mal geübt, weil ich jedes Mal schon geweint habe, weil ich bei Anna war. Wie kannst du dieses Lied singen, ohne zu weinen?
Naja, also ich habe es ja erstens mal nicht seit gestern geschrieben, sondern es ist ja schon länger in meinem Radar gewesen und auch, ich habe es viel umgeschrieben und so weiter. Das heißt, im Prozess war es schon, wobei, wie wir das Video dann gemacht haben und ich sitze da bei den Wolken auf den Dingen und dachte, oh mein Gott, wie kann ich da machen, dass meine Tränen runterrennen. Aber das habe ich dann, ich habe es ganz gut hingekriegt, weil da waren ganz viel Gewusel von den Kameraleuten und die waren alle so jung und cool und man dachte, na bitte, da darfst du jetzt nicht heulen. Das ist ja ganz furchtbar, du bist ja noch älter dann. Also das habe ich mir dann irgendwie gut in ein freundliches und ein schönes Lächeln weggeschluckt quasi. Aber ich freue mich darüber, dass es mich noch immer auch so, mich persönlich auch immer noch so berührt, weil es einfach so ist. Und der erste schöne Moment war auch, ich habe mit ihm auch schon Duette gesungen auf der Bühne, wo er wahnsinnig cool war und ich so und drin, er sagte, was ist los? Sag ich, eh nix. Also er so der coole, wobei er hat dann nicht gesagt, er war so nervös, sag ich, aber mich dann irgendwie so hinstellen, ja, also wir sind uns sehr ähnlich, deswegen hast du das Lied auch so wie du. Ich erkenne mich auch, also ich erkenne ihn. Oder wie sagt man da, wenn ich ihn anschaue und dann sind so Dinge, die er dann macht, und denke mal, ich war genau so. Oh Gott, sag ihm dann nicht. Aber es ist wunderschön und ja.
Ja, das ist. Das
was
ist
für die Ewigkeit.
Sehr, sehr schön, wenn ihr diese Ebene da habt, auch natürlich miteinander. Aber dieses Lied spricht ja auch so viel an, weil, und das kommt jetzt wieder auch zu dem Urthema des Podcasts, und ich rede ja viel auch über das Älterwerden, über die Lebensmitte, über Kinderflüge werden lassen, was sehr schön ist und gleichzeitig sehr emotional ist. Wie gehst du um auch mit diesem Alter, in dem man sich da so befindet? Es ändert sich ja einiges im Leben.
Es ändert sich und ich arbeite wahnsinnig viel, ich sag's wie es ist.
Arbeit ist die beste Therapie.
Ich muss mich schon damit auseinandersetzen, das muss ich echt sagen. Also noch dazu, ich bin in keiner Partnerschaft. Wird es doch auch ein bisschen schwieriger, wobei ich kann gut mit mir, um Gottes Willen, das ist überhaupt kein Thema. Und ich mag das auch. Ich mag mich und ich mag mich auch in dem System und in dem, wie ich bin und so weiter. Aber es ist schon spannend zu merken, wow, ich werde jetzt nächstes Jahr 60, also Halleluja.
Unglaublich, liebe Monika.
Ja, das kann ich selber nicht glauben, weil es ist für mich eine Zahl, da denke ich mir, oh Gott. Und ich bin ja so im Herzen immer so, ich sage immer, wie Petra Pan. Es ist immer so, noch immer im Herzen 25, als wäre nichts vergangen. Aber ich nähere mich dem schon, weil erstens einmal hat es zwei Todesfälle in meiner Familie gegeben. Mein Bruder ist leider verstorben vor ein paar Jahren und mein Vater schon vor 2 Jahren. Und da merke ich jetzt dann, oh Gott, das ist jetzt einfach, es ist einfach schon rechts näher als links schon war. Und deswegen nehme ich es, wie es kommt. Ich genieße wirklich so gut ich kann. Auch meinen Beruf, weil ich ihn einfach liebe, da kann ich echt sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Es ist einfach ein sehr intensives, aber ein wunderbares Leben für mich. Und da kann ich, glaube ich, was weitergeben. Das mache ich auch gerne. Ich beflügle gerne, ich inspiriere gerne, also jung und alt und meinen Sohn und vor allem alle, die in der Musik oder das Musische oder Kreative in allen Fasern oder in, das möchte ich auch inspirieren. Auch deswegen sage ich immer, es muss ja jeder singen, egal wo und wann und wie.
Und dazu gibt es jetzt bald ganz viel Gelegenheit. Natürlich, du machst so unglaublich viele Dinge. In Salzburg bist du jetzt auch dauernd aufgetreten. Man kommt eigentlich nicht nach, aber es gibt Shownotes zu diesem Podcast und da kann man nachschauen, wo überall und dann merkt man manchmal, wie viel Monika Ballwein auch unterwegs ist, wenn man sieht, wo sie heute und wo sie morgen auftritt. Da könnt ihr nachschauen, wo deine nächsten Auftritte sind. Wir sind jetzt eben heute am 20. April in der Kulisse, aber wenn der Podcast online geht, dann sind wir auch noch vor dem Song Contest, da bist du sehr, sehr viel im Einsatz. Gib uns noch ein paar Ideen, einen Ausblick. Wo wirst du da überall im Einsatz sein bei diesem Song Contest?
Also ich bin jetzt diese Woche, das wird dann schon vorbei sein, bin ich unterwegs mit einem Singalong in den Häuser zum Leben. Das finde ich so fein, weil wir bringen da den Song Contest in die Pensionistenheime.
Das und ist das eine ist wunderschöne so, Geschichte.
Ja, das hat, glaube ich, habe ich die Idee auch ein bisschen auch angezündet, weil wir das letztes Jahr auch mit dem Donauinselfest gemacht haben. Und es ist so fein, dass man die einfach alle Generationen mit einbindet und die haben sich so unfassbar vorbereitet mit 12-Punkte-Schildern und so weiter. Also es war wirklich, wirklich toll und Geburtstagstorten und Torten sind da reingekommen. Und wir haben halt, und es gibt einen Chor, die haben einen Bewohnerchor haben sie gehabt und einen Mitarbeiterchor und die haben sich da wirklich ins Zeug gelegt, haben 2, 3 Song Contest-Hits gesungen.
Den gibt es ja schon lange genug, den Song Contest, da kann man sich erinnern, wie man jünger war.
Genau, und das war ja auch das Thema, wie gesagt, die meisten waren wahrscheinlich dabei beim Mutter Jürgens, also ich meine, ich nicht. Aber das war das so schön, weil dann hat jeder vielleicht so seine Geschichte zu einem Song, den wir dort gesungen haben, gemeinsam. Wir haben die Texte ausgeteilt, alle haben mitgesungen. Es war wirklich ein United in Music und so soll der Song Contest sein. Also das habe ich gemacht. Am Rathausplatz bin ich dann auch noch mit einem großen Singalong, da kann man auch gemeinsam, also da hoffentlich kommen da alle 10. und 11. Mai. Am Nachmittag wird gemeinsam gesungen mit mir und gibt es die Texte, also ein großes Karaoke-Singen. Und dann moderiere ich noch das Public Viewing in Wiener Neustadt im Theater Wiener Neustadt. Das ist auch fantastisch am Song Contest Abend, weil da gibt es dann eine große Disco und man kann trinken und essen und eine gute Zeit haben.
Das klingt herrlich.
Das klingt herrlich, ja. Das klingt wirklich herrlich und da freue ich mich auch schon drauf. Und also gecoacht habe ich dann noch, ja genau, die Sendung, also bei den Hosts und bei den im Studio bin ich ein bisschen noch dabei, also hinter den Kulissen auch noch einiges zu tun.
Ihr fragt jetzt natürlich nicht, wer gewinnt, ne? Also es wäre jetzt blöd.
Nein, das weiß ich ja nicht.
Nein, das fragen dich eh alle, das tue ich sicher nicht. Liebe Monika, wir machen den Sack jetzt langsam auch von diesem Podcast zu, aber ich frage immer alle am Ende, da kommen wir jetzt wieder zu den Wechseljahren, zurück, ob sie, aber auch die Herren frage ich das, ob es einen ganz persönlichen Meno-Tipp gibt, den du uns heute gerne mitgeben möchtest.
Ja, weil es ist ja alles immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, man muss Krafttraining machen und man muss das und Routine. Also ich versuche, oder was ich, das mache ich wirklich jetzt, das habe ich mir für mich selber auch auf meinen Tagesplan, ich mache Routinen. Das heißt, jetzt kann ich nicht ständig ins Fitnesscenter gehen. Ich mache zu Hause beim Zähneputzen zum Beispiel, mache meine ersten Squats.
So diszipliniert bist du. Wow.
Ja. Und beim Aufstehen, weil dann weiß ich, da muss ich mich dehnen. Das ist einfach angenehmer für meine Gelenke. Da habe ich meine Yogamatte schon da. Und dann mache ich meine ersten 10 Sit-Ups. Und dann geht der Tag besser. Und das kann ich ja daneben machen. Und wenn ich mal Pause habe, mache ich zum Beispiel auch 2 Kniebeugen oder 5 Sit-Ups.
Allergrößte Hochachtung, ich erzähle das meinem Schweinehund.
Nein, aber ich denke mir, bevor ich irgendwo sitze, also so wie ich jetzt sitze, würde ich jetzt zum Beispiel schon wieder 3-mal solche Dinge machen. Und dann habe ich schon ein paar Bauchmuskelübungen gemacht. Und so habe ich schon von 0-3 gemacht. Und ich finde, das ist ein Tipp, einfach Routinen zu setzen. Dass man wirklich, wenn man jetzt beim Zähneputzen im Bad steht, bevor man steht, macht man einfach 3 so Sit-Ups oder so.
Ich denke an dich, ich stehe mal auf einem Bein neuerdings beim Zähneputzen, bitte? Aber davor, das davor habe ich noch nicht, aber das werde ich versuchen einzubauen.
Ja, also das macht für mich auch das schlechte Gewissen weg, aber ich muss irgendwas was tun. Ich habe auch meine 2 Kilo-Hanteln da drin und dann mache ich dazwischen 2, 3.
Allergrößte, wer macht das auch? Ich schaue jetzt hier ins Publikum. Wow. Ja,
vielleicht
wow,
ist es ein guter immerhin. Tipp. Aber ich finde, das schwierig ist, dass man sagt, ich muss jetzt 20 Minuten was machen. Das macht man 2 Tage und dann vergisst man es wieder. Und dann macht man es eben
am 2. Jänner und dann nie wieder, ne?
Ja, genau. Und ich denke mir, wenn ich jeden Tag sage, hey, ich mache jeden Tag irgendwann dazwischen 5 Sit-Ups. Das schaffe ich. Und wenn ich in der Küche irgendwo von Sessel sitze oder so oder vor dem Bett aufstehe, habe ich schon 5 gemacht. Passt.
Also alle, die den Podcast jetzt hören und nicht sehen können, so in der Kulisse, sie tun doch, während sie das erzählen.
Man kann auch das so machen. Also wenn ich so sitze, habe ich auch schon.
Man kann übrigens auch wunderbar turnen, während man Podcast hört.
Also genau. Das ist ja, wenn ich jetzt eine Handel habe, kann man das machen dazwischen.
Ich bringe das nächste Mal, bringe eine Handel.
Sagst du, das ist ein Menotipp von mir, dann ist man mit seiner Muskelkraft immer am Start.
Es gibt ja einen Wein, der nach dir benannt ist, werden wir eine Hantel auch nach dir benennen.
Das wäre doch super. Ja, wie könnte man die Hantel nennen? Ja, genau. Es gibt den Ballwein, genau. Aber das ist der, ja, liegt auf der Hand sozusagen.
Überlegen wir, was für die Hantel der Fall
Gut,
war sein.
Genau.
Liebe Monika, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wie schön, dass du auch in dieser stressigen Zeit, aber die ist bei dir eh wahrscheinlich immer, aber jetzt natürlich besonders vor dem Songcast, dir Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Vielen Dank bei euch allen in der Kulisse fürs Zuhören, für allen, die es streamen. Es geht jetzt aber gleich weiter. In der Kulisse machen wir eine kurze Pause. Beim Streamen geht es gleich weiter. Oder ihr macht ein paar Sit-Ups und nimmt ein paar Hanteln und hört es dann weiter zu, weil wir dann noch in eine gemeinsame Podiumsdiskussion gehen, auch mit dir. Monika Ballwein, herzlichen Dank. Danke
vielen,
dir.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Vielen Dank.
Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns ein bisschen vermehrt, wie angekündigt. Die liebe Monika ist Gott sei Dank noch da geblieben. Danke dir. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine wirkliche Fachfrau in unserer Mitte. Also wir müssen jetzt da nicht mit unserem angelesenen Wissen herumtun, sondern Dr. Viviana Kalmer ist bei uns Gynäkologin. Auf der Homepage steht seit 1993 sehr vertieft mit dem Thema Wechseljahre. Da haben wir viele Fragen, da reden wir natürlich drüber. Wie hast du gesagt, soll die Hantel heißen?
Das ist ein Medizinball.
Medizinballwein, genau.
Über die Hanteln denke ich noch
ja,
nach.
Janina Levitschak von Wechselweise nicht, freie Journalistin, und das passt jetzt überhaupt nicht hierher, aber falls es noch andere außer mir und ihr Katzenliebhaber, hier gibt es ja dein großartiges Buch gerade veröffentlicht, Miezen im Mezzanin, das sei an dieser Stelle empfohlen, ist ein anderes Thema.
Aber ich habe ein anderes wichtig. Thema, ich glaube Katzen haben auch keine Wechseljahre, ich glaube es sind nur Wale und noch irgendein anderes Viech.
Ah, ich könnte mich noch erkundigen, wie das mit Katzen und Wechseljahren ist.
Dann könntest du mich einladen.
Ja, und viele Katzen dazu. Also, Frau Dr. Kalmer, ich würde es gerne an Sie geben. Am Anfang, im allerersten Statement oder meiner allerersten Frage, haben wir diese Dritteltheorie genannt, die sehr bekannt ist. Ein Drittel der Frauen spürt gar nichts, ein Drittel mäßig, ein Drittel sehr viel. Wir wissen jetzt, zu welchen Frauen Monika Ballwein gehört. Warum ist das so unterschiedlich?
Also wahrscheinlich ist es jedenfalls genetisch, das ist überhaupt keine Frage, das sage ich auch oft zu meinen Patientinnen. Wie war es denn bei Ihrer Mutter? Und sind Sie Ihrer Mutter ähnlich, dann können Sie damit rechnen, dass
Wie war es denn bei deiner Mama?
Die hat noch immer Wallungen, sag's wie es ist, sie ist 88 und hat noch immer Wallungen. Ich nicht, weil ich ja was nehme, aber sie nimmt jetzt natürlich nichts, weil da hat man ja zu dieser Zeit, ja, das ist halt so. Aber ich weiß, sie hat noch Wahlung. Also deswegen würde mir das auch blühen.
Gut, eindeutig, also offensichtlich ein Fall von Vererbung. Mhm. Mit 88 kann man auch noch Wahlungen haben, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, das ist ganz individuell unterschiedlich. Also es gibt Frauen, bei denen dauert das 6 Monate und manche, bei denen dauert es ewig.
Und wir hatten da gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt in dieser Podcast-Folge darüber zu sprechen, aber natürlich habe ich gelernt jetzt in der Auseinandersetzung damit, das ist so eine Phase auch der Weichenstellung und der Prävention. Wie ist denn das jetzt? Das haben mich einige Freundinnen zum Beispiel schon gefragt, die das Glück haben, zu dem Drittel zu gehören, die quasi nichts haben. Wenn sie jetzt nichts machen, ob sie dann trotzdem zum Beispiel Sorge haben müssen, dass Osteoporose, Mies und so, weil wenn man Symptome hat, dann nimmt man etwas, wenn man keine Symptome hat, nimmt man nichts. Also kriegt man auch eher zum Beispiel das Problem der Osteoporose, wenn man mehr Symptome hat, oder ist das dann egal?
Nein, das ist egal, das hängt nicht. Also wie kein Symptomenformenkomplex hängt irgendwie zusammen. Also es macht Sinn, auch wenn man keine Beschwerden hat. Ich würde gerne ein bisschen mehr ausholen. Ja? Bitte, also grundsätzlich ist es so, dass Sexualhormone sind ja primär dafür da, die Arterhaltung zu garantieren. Und das bedeutet, den weiblichen Körper vorzubereiten auf eine Empfängnis und dann auf eine Schwangerschaft. Und zwar so, dass sie nämlich auch die Schwangerschaft sozusagen überdauert. Dazu sind eine unglaubliche Fülle an notwendigen Veränderungen im Körper notwendig, sonst würde es schon einmal damit beginnen, dass die Schwangerschaft gar nicht angenommen würde, sondern vom Immunsystem als fremd erkannt und daher ausgekaut. Deshalb haben die Sexualhormone jede Menge Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auf die Knochen, auf den Stoffwechsel, auf das Immunsystem, auf die Haut und. Das speichert Wasser und so. Und diese Nebenwirkungen der Sexualhormone fallen natürlich genauso weg wie die Hormonwirkungen. Und das ist jetzt dann unterschiedlich, was ich sozusagen für eine Prädisposition, wie die Vorsituation ist, ob das ein Problem ist oder nicht. Und deshalb kann es sein, dass auch wenn man nicht, wenn man gar keine Beschwerden hat und zum Beispiel die Mutter mit im höheren Alter eine Osteoporose hatte, dass es sehr empfohlen wird, dass man trotzdem eine Hormontherapie macht oder auch bei einer Anlage zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so. Also.
Weil, und deshalb frage ich auch, das ist ein Alter, wo es sich entscheidet, wie wir altern. Frauen werden älter als Männer, aber meistens bei schlechterer Gesundheit. Gibt es böse Statistiken, wo man das nachlesen kann. Das heißt aber, jede Frau, auch wenn sie diese Symptome nicht so hat, sollte da genauer hinschauen, auf jeden Fall in dieser Phase, um präventiv eventuell was zu machen.
Auf jeden Fall. Das ist sicher eine Lebensphase, wo man also allerspätestens beginnen sollte, einen Vorsorge in einem größeren Umfang zu machen. Sprich, das ist die Zeit, also abgesehen davon, dass man schon Mammografien machen sollte seit einiger Zeit, aber auch so Dinge wie eben Darmspiegelung und eben auch Knochendichtemessung, wobei die Knochendichtemessung nur bei einer besonderen Prädisposition empfohlen ist, schon mit 50 und sonst erst, wenn sie dann schon eine Weile in der Menopause sind, weil man erst dann die Effekte des Hormonmangels sieht und dann kann man immer noch eingreifen, wenn.
Monika hat schon angesprochen, als ihr Wechselweise nicht gegründet habt und du, Janina, auch da begonnen habt zu arbeiten, habt ihr gemeinsam, also du hast das geschrieben, aber es war irgendwie doch von dir angeregt und so, es gibt ja diese Rubrik Mein Wechsel, war ich auch schon mal dabei, wo Frauen darüber erzählen. Das hat ja schon noch den Hintergedanken, oder damit ihr anderen Frauen zeigen wollt, okay, ihr seid nicht alleine.
Ja, also das ist eine der meistgeklicktesten Rubriken bei uns. Also natürlich alles, was mit Hormonen und medizinischer Aufklärung zu tun hat, wird super viel geklickt. Auf Platz 2 liegt mein Wechsel und wir waren erst in den Kinderschuhen, wenn man das so sagen kann, bei einem Portal, das sich mit der Lebensmittel beschäftigt. Und die Monika hat einen, ich kann mich glaube ich noch einen Titel erinnern, wir sind vor Leidenschaft eigentlich nicht zu bremsen oder sowas war es. Und da hat sie auch schon ähnlich leidenschaftlich für heute darüber berichtet. Und es ist so wahnsinnig wichtig, ja. Aber bei meinem Wechsel machen nicht nur prominente Frauen mit, aber mir ist es sehr, sehr wichtig, weil die haben meistens eine größere Reichweite, ja. Denen hört man mal zu. Man hat es ja auch gesehen bei der Oprah Winfrey. Ich bin da sehr, sehr froh, dass viele, viele prominente Frauen sich auch in der Dienst der guten Sache stellen, weil die haben einfach eine große Reichweite. Aber es gibt jetzt von der viel zitierten Wurstsemmelverkäuferin bis hin zum Vocal Coach, bis hin zur Star-Moderatorin waren da schon alle dabei. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann nur jedem danken für die Ehrlichkeit. Ich habe immer das Gefühl, und im Publikum sitzt auch die Marion. Die Marion wird einer der nächsten meinen Wechsel bestreiten. Sie finden trotz aller körperlicher Schrecken meistens auch etwas Schönes dabei. Es ist schon eine spannende Phase, eine Neuerfindungsphase. Eine Phase, wo man tatsächlich die Weichen der Gesundheit, der mentalen und der körperlichen neu stellt. Also Monika, auch mein Tag beginnt mit vielen, vielen Sit-Ups und mit vielen, vielen Kniebeugen. Und ich will es nicht mehr missen, ich kann es nicht mehr missen, diese neue körperliche Stärke zu erfahren. Und ja, das böse viszerale Bauchfett, das ja auch hormonaktiv ist, das musste weg. Und ja, mein ganzes Leben hat sich einfach mit 50 nochmal geändert und dafür bin ich dankbar.
Meins hat sich auch geändert, jetzt bin ich auch dankbar. Damals war es ein bisschen einmal alles durchgewurstelt.
Ja, aber beim Sport hinke ich euch noch ein bisschen hinterher, aber ich bin auf der Überholspur. Aber wie ich über, wirklich, lach nicht, ich mache jetzt mehr als früher. Also ich bin niemand, der Sport liebt oder so, aber ich mache jetzt wirklich für meine
Komm mit mir morgen boxen,
Frauen boxen. Morgen kann ich leider nicht. Aber ich habe lang nachgedacht, wie ich diesen Podcast nenne. Und nicht umsonst hat er im zweiten Teil eben dieses ein fulminanter Neustart, weil man geht durch etwas, nicht nur körperlich, sondern ja auch mental. Und ich finde schon auch als eine schöne Nachricht jemanden oder einer Frau, die da gerade so mittendrin steckt, auch zu sagen, ja, aber pass auf, da kommt was Cooles. Irgendwie so. Also du findest auch ein bisschen eine andere Form von dir selbst und so. Das ist ja auch auf einer mentalen Ebene absolut eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder erzählen kann.
Man sagt, also ich hoffe, ich darf so unter Anführungszeichen ordinär Englisch sprechen, aber wir kommen in eine Phase, no more fucks to give, ja. Also Dinge, die uns früher aufgeregt haben, wo wir uns das Hirn zermartert haben, aber uns richtig benommen haben, das Richtige anhatten oder so. Also das gibt gibt es einfach nicht mehr. Es ist ein bisschen unfair vom Leben programmiert. Ich hätte gerne die geistige Klarheit und Gelassenheit von heute mit dem Wohl, wenn ich jetzt überlege, mein Körper ist eigentlich jetzt besser als damals. Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Aber es ist einfach diese berühmte Gelassenheit, also dass man sich, also dass man einfach auch Nein sagen kann. Und das ist schon, also da nehme ich, also in meinem Fall war es nicht das Schwitzen. Ich bin da ein bisschen in so eine Östrogendominanz hineingerutscht und hatte, obwohl ich ein sehr, sehr launiges, fröhliches Kerlchen bin, so depressive Verstimmungen. Das hat sich mit dem Progesteron dann Gott sei Dank geändert. Es gibt ja Gott sei Dank, wenn man sich damit beschäftigt und noch dazu tolle Ärztinnen kennt, Mittel und Wege, wie man da wieder rauskommt. Aber es ist schier, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, Hitzeballungen oder, keine Ahnung, Blasenschwäche, Gelenkschmerzen, damit kann ich alles umgehen. Aber dass ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr so bei mir war, ich habe mich nicht mehr so richtig gespürt. Es klingt, es ist schwer zu beschreiben, als hätte ich keine Gefühle mehr.
Also alle, die hier zuhören oder beim Streamen zuhören und sich für das Thema interessieren und vielleicht betroffene Frauen sind, die kennen das wahnsinnig. Ich habe das unlängst auch mit einer Psychotherapeutin besprochen, auch wo ist dann die Grenze zwischen, habe ich eine Depression, das kann ja auch mal sein, oder spüre ich eben mich nicht oder habe ich eben so ein hormonelles psychisches Problem, ab zum Profi, die können dir nämlich dann schon sagen, ist es wirklich eine wirkliche Depression oder ist es das andere, da musst du dann auch andere Dinge machen. Viele Frauen, da gibt es auch ganz bösartige Statistiken dazu, vielen, vielen Frauen in diesem Alter werden Antidepressiva verschrieben, die sie eigentlich gar nicht brauchen würden, die auch gar nicht so wirklich helfen.
Ja. Oder im Gegenteil, gehen sie ein bisschen spazieren und nehmen so ein paar Kilo ab. Das ist dann das
andere. Da müssen sie durch, ne? Der Satz, auf den wir alle allergisch sind.
Regen sie sich nicht auf. Das ist so. Ist auch schön. Das ist so. Lern damit leben.
Wir haben natürlich auch jetzt dazwischen ein bisschen geplaudert und uns ausgetauscht und auch gesagt, wie schön, dass wir haben das Gefühl, jetzt gibt es schon besseren Zugang zu Informationen, auch dank Wechselweise und Podcast und anderer Geschichten. Drum möchte ich da jetzt nochmal bei Ihnen nachfragen. 1993 haben Sie da hingeschrieben, auf Ihrer Homepage haben Sie begonnen, sich intensiv damit zu befassen. Da war das ja noch viel schwieriger mit Informationen. Oder war das noch vor dieser Studie und war es auch besser und kam der Knick dann?
Nein, es war ganz interessant. Also 1992, 1993 war ich im AKH, in der Menopausenambulanz, in der Wechselambulanz. Und das war schon so, dass es sozusagen diese spezialisierten Ambulanzen gab. Das Allgemeine so im Breiten war nicht so groß. Aber es ist relativ schnell gegangen, dass irgendwie alle gewusst haben, Moment, das kann man behandeln und wie man das behandelt. Es wurde dann halt leider irgendwie nicht ideal behandelt. Ja. Und das hat dann zu dieser Studie geführt, die dann gemacht hat, dass sich alle nur mehr gefürchtet haben und sozusagen die Hormontherapie für doch gut 10 Jahre ordentlich verteufelt war. Aber 1996 hat der Stern als ein Titelbild gehabt. Da war ein Mann mittleren Alters und drunter stand die Menopause, die große Krise jeder Frau. Wo ihr findet, Moment. Also ich meine, es ist überhaupt keine Frage, dass es eine Krise ist, wobei für mich das Wort Krise jetzt auch nicht nur was Negatives ist. Eine Krise ist immer eine Chance für Veränderung, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Aber es gibt natürlich auch eine ich sage jetzt fast, nein, das lassen wir jetzt.
Wir haben aber sehr interessiert. Ja. Gut, ich versuche es dann später nochmal wieder darauf zurückzukommen. Vielleicht passiert dann was. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, es gibt ja schon so ein bisschen wieder einen Hype jetzt. Ja? Und dann, aber die Realität hält dem nicht unbedingt wirklich stand. Also ich glaube, das wissen Sie viel besser als ich, dass ja nicht, es gibt ja Dinge, die auf Krankenscheinen inzwischen nicht mehr unbedingt für alle verfügbar sind. Und auch wenn die Hormonersatztherapie per se von den Medikamenten nicht teuer ist, vor allem landet man bei Wahlärztinnen, weil das einfach mehr Zeit da bedarf und logischerweise diese Zeit nicht ist im anderen System. Und das können sich ganz, ganz viele Frauen einfach nicht leisten. Also ist es jetzt auch besser im allgemeinen Zugang zu den Therapien oder redet man nur mehr drüber?
Also ich glaube, es gibt einen guten Zugang. Ich ich bin in einem Qualitätszirkel, da sind ein paar Gynäkologinnen, die eine Kastenordination haben und die sind also dem genauso offen. Natürlich ist es so, dass leider die Honorierung durch die Krankenkassen so ist, dass sich eine Kastenärztin nicht eine Dreiviertelstunde mit ihrer Patientin auseinandersetzen kann. Und das ist leider halt schwierig. Aber wenn die Frau Glück hat, dann bei der Hormontherapie ist es ja so, man hat eben sozusagen so ein durchaus allgemeines Startset, wie man beginnt mit der Hormontherapie mit einer Frau. Und in ganz, 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 ganz vielen Fällen funktioniert das top. Und dann muss man es angleichen. Und das können die auch, die Kassenärztinnen, ja.
Wenn wir da die ganze Zeit schon über die Hormonersatztherapie sprechen, heißt das eigentlich, wenn ich einmal damit anfange, Hormone zu ersetzen, tue ich das dann mein Leben lang, weil sonst habe ich mit 88 Wallungen, das möchte ich nie wieder haben?
Also aktuell ist es so, dass wir wissen, dass es für 5,5 Jahre jedenfalls gesundheitsfördernd ist. Nach diesen 5,5 Jahren wird man abwägen. Nach 5,5 Jahren steigt das Brustkrebsrisiko minimal, nämlich um 2 von 1000 Frauen an. Zum Vergleich, wenn man massiv übergewichtig ist, ist das Brustkrebsrisiko um 4,5% erhöht. Und wenn Sie mehr als 100 Gramm Alkohol trinken in der Woche, das ist eine Flasche Wein.
Also für alle, die jetzt zuhören, da gibt es welche, die freuen sich sehr im Publikum über diese Meldung. Naja, nein, das war ironisch gemeint. Ja,
ja, also das ist leider 2,9%. Ja, also es gibt wesentlich relevantere Dinge als Hormontherapie bezüglich des Brustkrebsrisikos.
Das ist den Alkohol, den streichen wir jetzt.
Nein, 100 Gramm, eine Flasche Wein pro Woche.
Okay, das klingt besser.
Gibt es Studien zu Cannabis?
Wahrscheinlich schon. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir in anderen Bereichen durchaus, jedenfalls auch lokal, mit Cannabis behandeln. Und CBD-Tropfen oder so haben ja auch eine psychotrope Wirkung und können hier...
Die Lage eskaliert auf der Bühne komplett. Ja, aber ich denke mal, irgendwie der Mensch hat einfach ein Rauschbedürfnis und es gibt vielleicht gesündere Alternativen, aber das würde jetzt auch zu weit führen.
Also
ja.
Liebe Janine, nochmal
Wechseljahre und Rausch.
Extra-Diskussion, ja. Vielleicht, ich möchte nur noch mal trotzdem nachfragen. Das ist nach 5,5 Jahren, was schaut man danach? Oder dann passiert man mal mit den Hormonen und schaut, ob es auch ohne geht oder wie ist da das normale Prozedere? Ich nähere mich denen bald, nein, noch nicht ganz. Ich möchte es gerne
also
wissen.
Meine Erfahrung ist, dass die Frauen auch ohne, dass sie es absetzen, irgendwie wissen, was für sie gut ist. Das ist nicht so eng. Also ich sage immer zu meinen Patientinnen, was haben Sie für ein Gefühl, was glauben Sie? Ja? Und dann muss man natürlich nachfragen, wie sie zu dem Gefühl kommen. Angst zum Beispiel ist kein guter Ratgeber, ja? Die Angst vor was auch immer. Das muss man ein bisschen hinterfragen. Aber aktuell ist es so, dass wir wahrscheinlich ohne Probleme auch 10 Jahre das machen können. Und ich habe Patientinnen, die nehmen es seit 15 oder 17 Jahren. Einfach weil da macht man dann schon einmal einen Auslassversuch und schaut, wie es geht. Und wenn die dann findet, nö, ja, dann tut sie aber natürlich auch dieses Risiko von, dann sind es inzwischen 17 Frauen von 1000, ja, dann nimmt sie dieses 1,7%ige Risiko für Mammakarzinom in Kauf, weil sie sagt, sonst schlafe ich nicht, sonst tut mir das weh, Das ist ja auch eine individuelle Abwägung. Ich glaube, dass für diese individuelle Abwägung braucht man Zahlen. Ja, man muss einfach wissen, worauf lasse ich mich ein. Und diese Zahlen sind auch individualisiert zum Teil und aber natürlich irgendwelche Statistiken.
Wie ist das dann so, wenn ich jetzt, also ich bin auch schon bei den 5 Jahren, wenn ich jetzt aufhöre, schlafe ich dann wieder schlecht und habe die ganzen Symptome wieder?
Das willst du nicht.
Das will ich ja nicht.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Dann nehme ich es einfach weiter.
Nein, ich sage meinen Patientinnen, der Wechsel ist wie vom Kasten runterhupfen hormonell. Ja, also wenn sie vom Kasten runterhupfen und unten ist keine Matte, dann hauen sie sich an und es tut weh. Und wenn sie aber eine Matte vor diesen Kasten legen. Das reicht, wenn die 10 cm hoch ist, dann tun sie sich nicht mehr weh. Und dann gehen sie eine Zeit lang auf der Matte und irgendwann einmal steigen sie von der Matte runter. Das tut nicht mehr weh. So ist das mit der Hormontherapie, würde ich meinen.
Aber wenn man sich entscheiden sollte, länger Hormone zu nehmen, weil es einem auch nicht so, das sind ja dann wahrscheinlich auch andere Dosierungen, oder? Oder ist das dann immer dieselbe Geschichte?
Ja, es ist schon so, dass man dann irgendwann einmal versucht, die Dosis vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Ja, je jünger man ist, desto höher die Dosis, stimmt.
Ja, nein, ich finde es nur so faszinierend. Ja, man muss evaluieren. Ja, ich habe so viele meinen Wechsel geschrieben, manche Frauen haben dann aufgehört und haben nichts mehr gebraucht. Die waren dann quasi durch die härteste Phase durch, begleitet von der Hormonsatztherapie. Manche haben aufgehört, haben die ärgsten Zustände bekommen und sofort wieder angefangen. Manche haben überhaupt keine Hormonersatztherapie gebraucht, arbeiten viel mit Phytoöstrogenen, wobei man da auch sagen muss, es bringt nichts, wenn man kein gesundes Darmmikrobiom hat, weil das wird dann falsch verstoffwechselt und bringt überhaupt nichts. Das ist ein bisschen, ich möchte jetzt nicht ausholen, aber wer mit Phytoöstrogenen arbeitet, vielleicht wirklich mal das Darmmikrobiom angucken, sonst könnt ihr das Geld auch anzünden. Ähnlich ist es mit den Mikronährstoffen, ja, auf Verdacht Omega-3 oder alles, sich da reinzuwerfen, was es in der Apotheke gibt, ist auch sinnlos. Ich empfehle jedem, eine kostspielige Mikronährstoffanalyse zu machen. Jeder Frauenkörper ist anders, jeder Wechsel ist anders. Das Schöne ist, dass wir Frauen über eine ganz gute innere Stimme verfügen und mit unserem Körper ganz gut connected sind. Ich möchte jetzt nicht Männer jetzt irgendwie, weil die werden immer so gebasht in letzter Zeit, die armen Männer. Ich möchte jetzt nicht den Mann absprechen, dass er vielleicht auch nicht ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat und auf seine innere Stimme hört. Ich glaube, in uns Frauen ist es mehr drinnen, weil es uns das Überleben gesichert hat, dass wir mit unserem Körper in einer guten Kommunikation stehen. Und ich bin da auch ganz bei der Bibiana. Manchmal braucht es nicht unbedingt ein Hormonspiegel oder ein 5-stündiges Gespräch mit dem Arzt, sondern wie geht's mal? Schwitze ich weniger? Fühle ich mich wohler? Ist das jetzt vielleicht einfach nur, weil ich schlecht drauf bin, oder ist das jetzt wirklich eine Stimmungsschwankung? Und wenn man sich, glaube ich, aktiv mit sich, das ist, glaube ich, wichtig, wirklich mit sich selbst beschäftigen, sich in den Spiegel gucken und schauen und evaluieren.
Ich widerspreche dir ungern.
Oh Gott.
Aber ich habe eine andere These, weil ich glaube, dass gerade Frauen auch durch den Zyklus und durch Regelbeschwerden und all diese Geschichten irgendwie, die wir so unser Leben lang leben, wir auch daran gewöhnt sind, dass der Körper halt Mätzchen macht. Und auch wenn ich wie die Monika auf der Bühne gehe und ich habe Unterleibskrämpfe, weil ich kriege halt die Regel, oder andere sitzen in einer wichtigen Sitzung oder stehen hinter der Theke oder was auch immer, wir drucken das durch. Und ich habe schon das Gefühl, ich glaube nicht, dass ich so lange meine Zustände durchgedrückt hätte. Ich habe schon gemerkt, das geht mir nicht gut, aber ich war dieses, ich druck das halt durch, ja, als Frau so gewohnt.
Ich verstehe schon, das ist die andere Seite der Medaille, das ist quasi die Survival-Mode-Geschichte. Ja, aber ich glaube, wir können beides, wir können überleben und mit uns kommunizieren. Es ist ja eh immer, man braucht ja beide Eigenschaften. Ich kann nur sagen, hätte ich so weitergemacht mit dem Wegdrücken durch die Hacken, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch sitzen würde.
Nein, man kommt zu einem Punkt, an dem war ich auch.
Ja, man braucht einen gewissen Leidensdruck.
So möchte ich nicht mehr leben, dann nehme ich halt das Risiko in Kauf. Ja. Also das kennen wahrscheinlich viele.
Ja.
Das nehme ich mal an, hören Sie vielleicht auch manchmal von Patientinnen, weil der Leidensdruck einfach wirklich auch so hoch ist.
Und es kommt noch etwas dazu. Ich denke mir auch, mit 50 ist schon auch so ein Punkt, wo man denkt, bis jetzt hat mir mein Körper alles durchgehen lassen. Ja. Also was auch immer ich in meinem Leben mit meinem Körper aufgeführt habe, plus minus, ging. Ja, und ab 50 geht es jetzt nicht mehr. Und da denke ich mir manchmal, so dieses jetzt nicht das alte Muster, nicht finden, das druck jetzt durch, das mache ich jetzt, sondern ganz im Gegenteil, respektvoll mit dem Körper umgehen und sagen, boah, du bist so super, du hast mir mein Leben lang sozusagen alles durchgehen lassen. Jetzt bin ich ein bisschen lieb und es geht mit 100 Gramm Alkohol auch. Meistens zumindest.
Und mit 100 Gramm Protein.
Ich hab noch eine Frage. Wie weiß ich dann, dass ich dann durch bin, wenn ich die ganze Zeit Hormone nehme?
Ja, eben irgendwann einmal, also meine Erfahrung ist echt, dass irgendwann einmal will man es dann nicht mehr. Okay. Man will es einfach nicht mehr.
Mhm.
Man findet, na, jetzt muss ich das noch immer schon wieder und so weiter. Und irgendwann einmal will man es einfach nicht mehr. Mhm. Und man kann natürlich einen Auslassversuch machen, ja. Aber nicht jedes Jahr, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also sozusagen jährlich jetzt einen Auslassversuch machen, um zu schauen, bin ich jetzt schon drüber, macht keinen Sinn.
Ganz banale Nachfrage, wie lang muss ich dann das passieren, um wirklich zu merken, dass mein Körper das
anders macht? Das geht ziemlich schnell. Also das geht relativ zackig. Ja? Also
nicht vor einem wichtigen Auftritt.
Auslassversuch vom Song Contest, das wäre mal spannend.
Super,
ja.
Ich höre morgen auf. Super. Sie finden mich dann nicht mehr.
Ich habe noch eine Frage in die Runde, bevor wir das dann ein bisschen aufmachen. Nicht ewig ist ein Montagabend und wir haben alle irgendwie auch noch andere Dinge zu tun, aber trotzdem. Das ist oft eine Frage, die lustigerweise mir auch schon die ein oder andere Freundin gestellt hat, die jetzt auch so Ende 50 oder um die 60 sind und die sagen, du redest über die Wechseljahre und so, aber wie geht es Frauen eigentlich in dieser Postmenopause? Sind wir eh schon bei dem Thema, kann vorbei, ist es aus, ist es überstanden, wenn man mal vom Kasten runterkupft ist irgendwie und dann muss man nur noch diese kleine Treppe nehmen oder eben dieses Bewusstsein, mehr auf sich achten, ist das schon der ganze Rat oder was sollen Frauen, die zuhören, die schon eher das Gefühl haben, meine Freundin ist gerade mittendrin, ich bin eher schon in der Postmenopause, worauf soll man da besonders achten?
Also das Einzige, wo man wirklich darauf achten muss, aus meiner Sicht, abgesehen von dem, was mir mein Körper eh sagt, ist witzigerweise ein Harnwegsinfekt. Der Harnwegsinfekt kann nämlich ein Hinweis darauf sein, dass man eine sogenannte Vulvoatrophie, vulvogenitale Atrophie hat, ja, urogenitale Atrophie, es gibt ein eigenes Scheidenhormon, das ist ein Abbauprodukt von dem Hormon, das man sozusagen für den Körper nimmt, für den Ganzen. Und das macht, dass die Scheidenhaut und nicht nur die Scheidenhaut, sondern eben auch die Harnröhre und sämtliche Verschlüsse dickhäutiger, elastischer, so ein bisschen aufgeplumpt, ja, so wie diese Lippenstifte. Also, ja. Und wenn das wegfällt, also wenn das völlig wegfällt, dann kommt es zu Beschwerden im Vaginalbereich und eben auch im Bereich der Harnröhre. Und viele Patienten, ich frage meine Patientinnen immer aktiv, wie geht es ihnen mit der Scheide? Und viele finden, ja, alles bestens, brauche ich nichts, tralala, sie mit ihren Hormonen können sozusagen, lass es mir grad. Und dann kommen sie mit 60 plus und erzählen mir in einem Nebensatz, dass sie jetzt dauernd beim Urologen sind, weil sie Harnwegsinfekte haben. Und die Lösung ist dieses Hormon, weil das macht nämlich wie bei einer Dichtung einfach, ja, macht es wieder ein bisschen dicker, die Haut in der Harnröhre. Und dann hat man weniger Harnwegsinfekte. Also das zum Beispiel. Und abgesehen davon finde ich Postmenopause top.
Also die Dr. Veronika Pelikan, die Gründerin von wechselweise.net, findet es auch ganz großartig, es dürfte was ganz Großartiges auf uns zukommen. Und für den Rest, also falls es irgendwo trocken wird, einfach stay hydrated. Egal ob durch Hormone oder Wasser oder einen guten Partner.
Es gibt ja diese Glückskurve, wo man sieht, ja, das ist auch genau die Phase, so gegen 50 geht es runter und dann geht es aber richtig hinauf eben auch, also von wegen top. Ja? Also alle, die das jetzt zuhören, hier oder online und gerade das Gefühl haben, ist gerade nicht so gut, es geht bergauf. Das ist, glaube ich, eine Message, die wir auf jeden Fall mitgeben können. Ja. Ich schaue jetzt mal so in die Runde, vielleicht seid ihr so nett und macht uns das Licht ein bisschen anders, damit wir auch ein bisschen sehen können. Ja. Geballte Kompetenz hier am Podium gibt es Fragen.
Eher links von mir.
Ich habe in der Mitte gezeigt. Gibt es Fragen? Anmerkungen? Oder alle sind schon sehr erschöpft?
Also ich bin erstmal dankbar, dass so viele Herren übrigens da sind. Also ich war ja schon einmal zu Gast und bin ganz begeistert, dass die
immer
so
werden sind. Immer mehr Männer.
Vielleicht sollte man die Herren mal fragen, ob die Fragen haben.
Geht es euch gut mit dem, was ihr... Der Herr schaut mich so nett an, geradeaus.
Ich wiederhole es jetzt nochmal kurz, habe ich vorher gesagt, ich mache bald eine Folge auch über, wirklich eine Männerfolge über die Andropause. Da gibt es ja durchaus einige ernsthafte Themen auch zu besprechen. Professor Huber, der auch schon im Podcast war, hat immer erzählt, manchmal kommen Frauen zu ihm und schleppen die Männer mit und sagen, dem geht es so schlecht, machen sie irgendwas mit den Hormonen, die kommen nicht mehr zurecht. Ja? Also es ist ja durchaus ein Thema, das es bei Männern ja auch gibt. Ich schaue jetzt noch einmal.
Ja, also bei dem, ah, da ist eine Frage. Ah, Gott sei
wir
Dank.
Wir geben mein Mikrofon weiter, bitte. Ich nehme es jetzt weg, deshalb, weil wir das ja streamen und sonst können die Menschen, die nicht jetzt da sind, uns gar nicht zuhören. Darum kommt auch das Mikrofon. Sind Sie nur so lieb und sagen dazu, an wen die Frage ist. Das Mikro ist auch schon am Weg.
Ja, vielen Dank für die wirklich interessanten Ausführungen. Aber mir kommt vor, wenn ich das sagen darf, ohne dass jetzt das als große Kritik anerkannt wird, es wird, oder Sie haben zu wenig die unter Anführungszeichen normalen Frauen in Ihrem Blickfeld, die einfach in der Früh aufstehen und funktionieren müssen und wenn es noch Familien gibt, Butterbrote schmieren, dass die Kinder versorgt sind. Ich glaube, da ist gar nicht jetzt die große Zeit, dass man jetzt überlegt, was habe ich denn? Und man muss einfach eben funktionieren. Und da wäre es interessant, Frau Doktor, wenn ich Sie fragen darf, wie kann man auch unter Anführungszeichen die einfachen Frauen, die Arbeiterinnen dazu bringen, dass sie auf ihren Körper schauen und dass sie eben genauso wichtig sind wie Sie?
Also ich denke, alle Frauen sind wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Ich denke, dass dieses sich selber spüren jetzt nicht etwas ist, wo ich irgendwie besonders in mich hineinhören muss. Ich glaube, dieses sich selber spüren, das ist vollkommen unabhängig von einer sozialen Schicht. Natürlich ist es so, dass es Frauen gibt, die von Umständen so belastet sind, dass sie keinen Spielraum mehr haben, sich zu spüren. Ich weiß, dass es zum Beispiel vom Fonds Soziales Wien gibt es Broschüren, die sozusagen auch in vielen Sprachen zur Verfügung stehen. Wie gesagt, die Kassenärzte sind eigentlich, Ärzte, Ärztinnen, sind eigentlich meines Erachtens im Allgemeinen ausreichend vorbereitet. Und ich glaube, das war ein bisschen ein Missverständnis. Es geht wirklich nicht darum, sozusagen, dass man irgendwie großartig sich hinsetzt und sich überlegt, ja, und was brauche ich und Dinge, Dange. Nein, ja, das ist wie Hunger haben. Ja.
Ich möchte auch da noch zu was sagen, weil Sie sagten, die normalen Frauen, ich denke, also meine Woche hat 100 Stunden. Ich bin auch, habe ich auch erzählt, um 6.30 Uhr mit meinem Sohn aufgestanden in die Schule und habe ihm das Butterbrot geschmiert, obwohl ich um 2 Uhr früh vom Konzert heimgekommen bin. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Ich stehe heute auch noch auf, obwohl ich es nicht mehr bräuchte, weil er sich das Brot schon selber schmiert. Aber ich mache das immer noch und das mache ich seit 18 Jahren. Und ich habe meinen Beruf, wo ich nicht jeden, also ich gehe jeden Tag arbeiten, ob ich jetzt coache oder sonst irgendwo. Das mein Tag beginnt auch um 6.30 Uhr, egal wann ich schlafen gehe. Und ich habe keinen 9-to-5-Job. Und ich glaube nur, dass man jetzt einen prominenten Namen oder so hat, hat das nichts mit dem normalen Alltag, weil den habe ich genauso. Ich habe auch keine Putzfrau. Das heißt, ich muss das nebenbei auch noch machen. Und ich wollte jetzt nicht sprechen für jemanden, der jetzt sagt, oh, ich hab da jetzt Zeit zum Nachdenken, sondern ich habe überhaupt keine Zeit gehabt zum Nachdenken. Im Gegenteil, mich hat's ja geflasht ohne Ende und ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht, bis man mir das irgendwie vielleicht auch mal erzählt hat, die oder Freundinnen gesagt haben, ja, ich habe keine Ahnung, mir geht's auch so, aber ich weiß es nicht, vielleicht hast du Rheuma. Also ich denke, dass wir da doch eigentlich eher den Support oder die Unterstützung geben möchten, dass sich da alle Frauen auch angesprochen fühlen, dass es egal, ob wir jetzt unter Anführungszeichen Angestellte, Arbeitende, Selbstständige sind, dass es uns allen gleich geht, ob man jetzt da vorne steht oder hinten steht oder was auch immer macht beruflich. Das ist, finde ich, eher die respektvollere Herangehensweise. Das wäre zumindest mir so in den Sinn gekommen oder so, was mein Anliegen war, dass wir das definitiv auch so beachten und das auch so beleuchten.
Da muss ich auch noch kurz was dazu sagen, weil ich diesen Podcast ja betreibe. Mir ist es ein riesengroßes Anliegen, selbstverständlich, dass das für jede und für alle Frauen, egal wie die Lebensumstände und die Zustände und das, was auch immer sind. Ich selbst war auch eine Zeit lang so überfordert, dass ich gar nicht, wir haben vorher geredet, man braucht überhaupt erst, um das zu finden, mit Kind und Job und Ding. Und dann finde ich, und das hoffe ich, dass ich das mit dem Podcast ein bisschen beitragen kann, wenn man dann andere Frauen hört, dass es denen ähnlich geht. Mit jeder Frau kann ich kein Interview führen, aber ich versuche es mit den unterschiedlichsten Frauen zu machen und selbstverständlich irgendwie sind alle Frauen gemeint.
Auch die, die keine Kinder haben und nur Katzen.
Selbstverständlich. Es gab, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Ja, bitte, das Mikro ist am Weg. Das Leben überfordert uns oft alle und gerade Frauen und gerade diese Wechseljahre kommen ja daher. Wir haben gerade vorher danach dazwischen auch geredet, Pubertät und Wechseljahre trifft sich sehr oft. Ja, und man ist so gefordert, dass man gar nicht wirklich so die Zeit hat, sich hinzusetzen und nachzudenken. Und das geht, glaube ich,
wurscht. Weil wir da funktionieren gerade müssen.
Wurscht, in welcher Funktion man ist, irgendwie Frauen dann im Endeffekt unterm Strich relativ ähnlich. Man hat dann vielleicht andere Mittel oder was auch immer, aber es geht einem prinzipiell, glaube ich, oft recht gleich. Bitte.
Kriege ich auch gleich einen Schweißausbruch? Also, es ist ein bisschen so eine Scherzfrage, aber ich habe einen Ehemann und der wird schon rot und es wird ihm schon unangenehm, wenn ich über die Tage spreche. Rennt weg oder wenn ich mal grantig bin, kommt immer dieser Spruch, hast du schon wieder deine Regel. Dieses Typische, ja. Und wie ist es jetzt, wenn ich aber in die Menopause komme, wie erkläre ich ihm das vereinfacht? Oder das, wie erklärt man sowas einfach? Wie soll ich schon wieder durchdrehen?
Literatur besorgen.
Also ich glaube...
Zu Weihnachten schenken, Bücher schenken.
Ich glaube, die Menopause ist diesbezüglich auch eine gute Chance. Weil wenn ihr Mann sagt, du hast schon wieder deine Tage, mir scheint, weil sie grantig sind, dann können sie sagen, na... Einfach na, weil manchmal ist es ja auch so, dass wir zu Recht grantig sind. Es ist ja nicht so, dass das irgendein Launerl ist, jetzt heute bin ich grantig. Ja?
Also hole ich am besten den Spiegel und halte ihm vor, oder?
Dass wir uns das nicht aussuchen. Wir suchen uns das nicht aus.
Sie können ihn auch zu uns schicken, zu wechselweise.net. Wir nehmen uns ihn einmal vor und nachher ist er.
Bitte schon, machen wir den Vorhang zu und Sie regeln das, ja? Nein, es ist auch so, ich habe dann eine Thrombose in der Kniekehle gehabt und mir wurde dann die Mini-Pille empfohlen. Ich habe die normale Pille genommen und dann wurde mir die Mini-Pille empfohlen, auch weil ich so Regelschmerzen habe. Das heißt, ich nehme die Pille durch und habe die Tage jetzt nicht mehr. Also wie ist es dann, wenn man in die Menopause kommt? Spürt man das trotzdem durch die Pille oder wie ist das?
Nicht zwingend. Also es ist so, Frauen, die so eine Mini-Pillen-Variante nehmen, die hören dann einfach mit 50 zum Beispiel auf und dann schaut man mal, was passiert.
Okay.
Entschuldigung, nur ganz kurz, ich habe die Hormonspirale drinnen immer noch. Also ich habe es zweimal. Ich könnte sein, dass ich schon durch bin. Es ist auch so, dass die Hormonspirale, die wirkt ja quasi da, wo es wirken soll und deswegen eine geringere Dosis. Und das Progesteron tut mir auch sehr gut. Und ich werde dann jetzt, beim nächsten Mal werde ich jetzt keine neue mehr einsetzen, weil sinnlos, weil dann bin ich, weiß nicht, wäre ich 55 oder so. Also ich bin auch gespannt. Ich hoffe, es ist nicht so, dass das dieses Unheil, dieser rote Flut zurückkehrt, weil ich kann das Wort nie aussprechen, obwohl ich Medizinjournalistin bin, Endometriose, ich sag's einfach ganz schnell, und hatte so starke Blutungen, dass ich dann mit Eisenmangel und so und nicht mehr durchgekommen bin. Also ich bin aber auch gespannt. Es ist tatsächlich so, dass ich trotz Hormonspirale in diese Progesteron-Depression gerutscht bin und seitdem ich jetzt zusätzlich noch ein Präparat nehme, aber überhaupt nichts mehr. Aber ich bin auch gespannt. Also ich hoffe nicht.
Passt, danke für die Infos.
Bitte gern. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil das Thema Männer angesprochen worden ist, auch je mehr Informationen es allgemein gibt. Deshalb ist mir so also wichtig, dass ich freue mich, man sieht ja beim Podcast dann von Zeit zu Zeit, wie viele weibliche Zuhörerinnen hat man, wie viele Männer. Und natürlich sind es viel, viel, viel mehr Frauen, aber es gibt auch einige Männer. Und ich finde es total wichtig, auch eben diese Information zu haben, wenn man dann auch mit seinem eigenen Partner leichter sprechen kann, weil einfach allgemein diese, ich habe teilweise selber nicht gewusst, was mit mir los ist, wie hätte ich denn das meinem Partner erzählen sollen, wenn ich nicht gewusst habe, was mit mir los ist. Also es betrifft ja die Männer auch, egal ob im Job oder privat oder wo auch immer. Also ja, den Männern Informationen geben und durchaus auch Verständnis haben, die tun sie vielleicht manchmal mit uns auch ein bisschen schwer in der Phase. Ich habe das schon verstanden. Also ich glaube, ich war nicht nur eine nette Zeitgenossin, wie der Sprung vom Kasten angefangen hat. Also das Aufprallen hat meine Umgebung schon recht mitbekommen. Ja, eine Dame haben wir noch, bitte.
Bei mir waren die Hormone kontraindiziert. Also mir hat nur die chinesische Medizin geholfen, sehr gut. Aber ich habe eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es für alle gilt. Ich habe mittendrin, bin ich Vegetarierin geworden. Und da haben die Wallungen aufgehört.
Also Ernährungsumstellung ist jetzt ja auch schon ein paar Mal gekommen. Alles, was hilft, oder? Also ich denke mir, alles, was gut ist, jede Erfahrung auszutauschen, ist auch gut. Ich freue mich auch immer, dass das hier live zu machen auch immer ein Austausch ist, die Möglichkeit vielleicht auch auf einmal mit Frauen oder auch Männern zu sprechen, die man vorher gar nicht gekannt hat, und man merkt, okay, ich bin nicht alleine in dieser Phase, die mühsam sein kann, aber dann großartig ist, wenn man durch ist. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch allen.
Danke.
Vielen Dank. Danke Ihnen allen, bei allen zum Zuhören, und wir bleiben einfach dran an dem Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
Cut.
Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.